Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Duppecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Es gibt sie in fast allen großen Städten und sie versprechen eine riesige Auswahl von edlen Tropfen aus aller Welt. Die Rede ist von Weinhandlungen. In der Stadt, also einer großen Stadt, ist das auch nachvollziehbar. Aber wie kommt es, dass im Herzen der Pfalz, nämlich in Landau, eine solche Weinhandlung sich zur Aufgabe gemacht hat, eine besondere Weinvielfalt an den Mann oder die Frau zu bringen? Franzi hat heute für den Duppecast eine solche Weinhandlung besucht. Wir wollten nämlich herausfinden, wie inmitten einem der größten Weinanbaugebiete Deutschlands eine Weinhandlung überhaupt funktionieren kann. Und warum es sich manches Mal anbietet, in eine solche Weinhandlung zu gehen, anstatt direkt zu einem Weingut. Ganz nebenbei lernen wir auch, was Flying Winemaker sind und verkosten einen Meerwut.
Was?
Verzeihung, einen Wermutswein als Aperitif. Na dann, Prost!
Herzlich willkommen zur heutigen Duppecast-Folge, heute aus Landau in der Pfalz. Ich bin heute in der Weinhandlung am kleinen Platz in Landau und habe das große Vergnügen, mit Kai Fest ein Interview zu führen. Hi Kai, guten Morgen.
Hi, moin Franziska.
Ja Kai, Landau ist mit ca. 2000 Hektar Rebanbaufläche eine der größten Weinbaugemeinden Deutschlands und liegt zugleich im zweitgrößten Weinanbaugebiet in Deutschland. Kürzlich hörte ich die Worte, wenn man in der Pfalz lebt, da fließt der Wein praktisch in einen hinein. Ein Weingut reiht sich an das nächste an. Wer kauft da denn seinen Wein in einer Weinhandlung? Fangen wir mal am besten damit an.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten, wie man vielleicht denkt. Aber ich glaube, das sind hauptsächlich Kunden, die Wert auf eine gute Beratung legen, die vielleicht ein bisschen mit der Auswahl im Supermarkt entweder überfordert sind oder unzufrieden. Und die zum Beispiel jetzt ein Geschenk suchen für jemanden. Also es kommt total oft vor, dass Leute geschenkt wollen und gar keine Ahnung haben, was sie denn jetzt nehmen sollen. Und sie wissen ungefähr, was derjenige, also der Beschenkte, möchte. Und dann heißt es halt für uns, so ein bisschen Vorstellungskraft aktivieren und überlegen, was könnte denn so einer Person schmecken. Und da haben wir halt eine sehr breite Auswahl. Also zu uns kommen halt Kunden, die einerseits renommierte Weingüter suchen, eine breite Auswahl, eine tiefe Auswahl schätzen und einfach eine gute, fundierte Beratung, weil unser Plus ist halt, dass wir eigentlich jeden Wein, der bei uns steht, auch persönlich probiert und ausgewählt haben. Also es ist kein Zufall, dass der bei uns steht. Wir müssen auch von dem überzeugt sein und wir gucken auch immer, dass er möglichst ein breites Geschmacksspektrum abdeckt. Also dass halt irgendwie jeder Weingeschmack auch ein bisschen abgedeckt ist. Und dementsprechend verlassen sich halt viele Kunden auch dann auf unsere Meinung. Und das Schönste ist dann halt, wenn sie dann irgendwann mal wiederkommen und sagen, ey, das war eine super Empfehlung, vielen Dank. Das sind dann so ein bisschen immer diese kleinen Erfolgsmomente, wo du dann weißt, ja, du hast einen guten Job gemacht. Und das ist natürlich dann auch die Motivation, das nächste Mal vielleicht eine noch bessere Empfehlung zu geben. Ja, ich denke, das ist so, was uns im Kern abhebt.
Du sagst, ihr kennt fast jeden Wein, sie sind handverlesen. Wir sitzen jetzt hier im Hinterstübchen eures Weinladens und ich sehe jetzt schon unglaublich viele Weinflaschen.
Ja, das hier, was du siehst, das kann man natürlich jetzt schlecht beschreiben im Podcast. Das sind locker, ich würde sagen, 150 Flaschen, 200 Flaschen. Das ist unsere Ahnengalerie. Also wir haben ja mittlerweile sind es ja über 2 Jahrzehnte, haben wir hier viele Feste gefeiert und Veranstaltungen gehabt, Weinproben. Und da waren halt teilweise so tolle Flaschen dabei, dass wir gesagt haben, okay, der ist würdig genug, in die Ahnengalerie zu gehen. Und die dürfen dann da stehen und bewundert werden.
Also für alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, es ist wirklich ein Erlebnis, auch schon in diese Weinhandlung zu gehen. Es ist ganz urig, es riecht nach altem Holz, es sieht alles sehr rustikal aus, aber auch ganz lieblich, vintage, verspielt. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Was macht den Weinhandel in der Pfalz denn so besonders, Kai? Ich meine, wir sind in einem Weinanbaugebiet, der Wein fließt in uns herein, also man kann sich vor Angebot gar nicht retten. Du sagst, ihr setzt auf Selektion. Was ist denn dennoch das Besondere, wenn man Weinhändler in der Pfalz ist?
Ja klar, du, wie du es gesagt hast, also wir sind halt von Winzern umzingelt und weintechnisch lebst du ja halt in der Pfalz wie eine Made im Speck. Du hast die Winzer vor der Haustür, die haben tolle Weine zu wirklich fairen Preisen. Du hast eine riesige Auswahl an Rebsorten und an Weinstilen. Und wir sind ein bisschen so der verlängerte Arm der Winzer. Wir kürzen halt für viele Leute den Weg ab, die jetzt vielleicht nicht die Zeit oder die Muße haben, extra zum Winzer zu fahren. Oder die wollen halt nur eine Flasche und nicht direkt einen Karton kaufen, weil für viele ist es halt so, wenn die dann extra zum Winzer fahren, da eine Weinprobe machen, dann fühlen sie sich auch ein bisschen verpflichtet, Wein mitzunehmen. Ein paar Kisten zum Teil. Und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann nur ein oder zwei Flaschen nehmen. Und wir sind dann quasi sozusagen die Hilfe, machen auch ein bisschen Marketing natürlich dann dementsprechend für die Winzer, weil wenn den Kunden die Weine schmecken, da sind ja auch viele Touristen dabei, immer mehr, Landau ist ein bisschen auch am Boom, haben wir den Eindruck, dann sind wir natürlich auch irgendwo Werbung für die Winzer, weil wir die explizit auch empfehlen. Und ich denke, das macht halt auch ein bisschen dann das Besondere von uns aus.
Ja. Also ihr habt Pfalzweine im Sortiment, ja, aber auch internationale Weine, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Was sind so eure Anbaugebiete oder eure Weinländer, die ihr besonders gerne im Sortiment führt?
Ganz wichtig sind natürlich die Klassiker. Italien, Frankreich, Spanien. Da kommt man nicht drum herum, weil da gibt es halt einfach gewisse Regionen, die sehr geschätzt werden von Kennern und Liebhabern. Aber wir haben auch immer dann, sag ich mal jetzt, Anführungsstrichen, einfachere Weine, so Tafelweine, die einfach ein Essen gut begleiten können. Dann haben wir noch etwas Übersee, also Australien, Südafrika vor allem haben wir noch einen Schwerpunkt, weil da kommen natürlich besonders interessante Rotweine her. Dann hatten wir noch ein bisschen Schweiz und USA zum Teil, aber das ändert sich auch mal. Also da sind wir auch flexibel und natürlich Portugal ein bisschen. Und in Deutschland haben wir dann noch eine Moselecke, weil da die besten Süßweine der Welt herkommen.
Ihr moselt manchmal auch auf?
Wir moseln gerne auf, weil wir große Moselfans sind und wir nutzen dann eigentlich jedes Jahr die Gelegenheit, mal in die Mosel zu fahren, den einen oder anderen Winzer persönlich zu besuchen, zu probieren und dann unseren Bestand aufzustocken, weil die Moselweine sind halt so speziell, du kannst die ewig lagern. Und deshalb haben wir da auch immer ältere Jahrgänge. Also wir versuchen dann immer extra viel von einem guten Jahrgang auch aufzukaufen. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit von uns, dass wir alte Jahrgänge vorhalten und die auch anbieten können, falls jemand da mal einen speziellen Jahrgang sucht. Wie oft kommt jemand rein und sucht für seinen Sohn oder seine Tochter, die Jahrgang 2010 sind, Geburtsjahrgang oder jünger, halt einen gereiften Wein, der aber auch noch länger lagern kann. Dass er den halt dann aufmachen kann am 18. Geburtstag.
Das ist auch ein super schönes Geschenk. Ich kenne
absolut
das auch von jungen Eltern, die mit dem Geburtsjahr der Kinder jeweils eine Kiste sehr guten Wein zurücklegen und dann auch im Laufe des Lebens immer mal wieder eine Flasche zu Feiertagen, bestandene Prüfungen, Fahrprüfungen und so weiter aufmachen. Also der Wein, der die Familie begleitet. Kai, man hört ja immer auch so im Freundeskreis, ich bin kein Weinkenner, ich kenne mich nicht mit Wein aus. Mhm. Viele kaufen auch nach Etikett, geben sie zu. Ich bekomme öfter mal Wein geschenkt mit der Aussage, ach schau, da war das Etikett so nett. Das geht übrigens auch Pfälzerinnen und Pfälzern so, obwohl sie hier groß werden. Was erlebst du im täglichen Weinverkauf? Was sind denn so deine lustigsten Geschichten?
Was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Leute sich selbst total unterschätzen, was den Geschmack angeht. Weil ich denke, wir schmecken alle mehr oder weniger gleich, sowohl beim Essen als auch beim Trinken. Also wir haben ähnliche Assoziationen. Der Unterschied ist eigentlich nur zwischen, sag ich mal jetzt, den Weinkennern und den Laien, dass der Weinkenner besser artikulieren kann, was er da schmeckt. Er hat halt mehr quasi Verknüpfungen im Gehirn.
Vielleicht auch wegen des Vokabulars, was er vielleicht sich angeeignet
Richtig,
hat.
Total.
Über das Weinverkostungen.
Das ist ein ganz eigenes Vokabular. Man könnte wahrscheinlich ein Wörterbuch anlegen. Deutsch, Wein, Wein, Deutsch. Da gibt es unfassbar viel, was jetzt der Normalsterbliche vielleicht total komisch findet oder nicht versteht. Genau, und der Weinkenner, der umschreibt ja eigentlich nur, was er schmeckte. Weil das sind ja nicht die tatsächlichen Aromen von der Johannisbeere oder der Stachelbeere dann im Wein. Und oft ist dann so, dass der Laie dann sagt, oh, ja stimmt, du hast recht, genau das ist es. Und das ist einfach nur Übung tatsächlich. Und das Wichtigste ist, dass, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, es gibt einfach Weine, die einem nicht schmecken, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Mhm. Also manchmal ist man vielleicht noch nicht so weit für einen bestimmten Wein. Manchmal brauchst du ein paar Jahre, um dich daran zu tasten. Und wenn du keine Vergleichsmöglichkeit hast, ist es eh noch schwieriger, irgendwie zu sagen, was dir schmeckt, was dir nicht schmeckt und was gut ist und was nicht gut ist. Aber generell finde ich, grundlegend ist einfach, dass man offen ist. Und ich bin offen für alles. Ich probiere unheimlich viel. Also ich probiere eigentlich jeden Wein, den man mir vorsetzt, ganz unvoreingenommen und mache mir dann mein eigenes Bild. Und das empfehle ich auch jedem Anfänger oder Laien, dass er einfach drauf losprobiert und sich auch nicht irgendwie erzählen lässt, das ist jetzt gut und das ist schlecht, sondern probier, schau, ob es dir schmeckt, schau, ob dir der Wein irgendwas gibt und vertrau einfach darauf. Und wenn er dir schmeckt, auch wenn er nur 4 Euro kostet, dann ist es okay für dich. Und wenn du am nächsten Tag keine Kopfschmerzen hast, umso besser. Ja. Also da bin ich immer ganz, wie soll ich sagen, ganz offen, diplomatisch und ich würde niemals von oben herab irgendwie sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Muss jeder für sich rausfinden und einfach seinem eigenen Gusto vertrauen.
Das heißt, du erlebst auch, dass Kundinnen und Kunden reinkommen und sagen, ich habe von Wein keine Ahnung,
ja,
aber ich mag trockene Weine.
Genau, ja, das kommt ziemlich oft vor.
Und wie gehst du dann vor?
Dann gehe ich meistens zur Pfälzer Vinothek, weil da haben wir die größte Auswahl.
Sehr gute Idee.
Ja, natürlich, also das ist immer noch die Nummer 1.
Da freut sich der Dupecast.
Immer, immer. Und die Nachfrage nach denen ist natürlich auch am höchsten. Und dann stelle ich ihm halt so ein paar detaillierte Fragen. Mag er es sehr trocken? Mag er es fruchtig trocken? Mag er es exotisch? Mag er es ein bisschen mehr zitrusfruchtig? Also gerade beim Riesling gibt es ja so viele Spielarten und wir haben so viele verschiedene Rieslinge. Die kannst du nicht alle in einen Topf schmeißen und deshalb muss man da schon sehr gezielt gucken, welcher passt denn zu der Person. Letztendlich ist meine Idee immer, ich nehme den Kunden an die Hand und gemeinsam suchen wir den für ihn passenden Wein. Also mir geht es dann auch nicht darum, dass ich jetzt den Wein verkaufen muss, von dem wir noch am meisten Flaschen haben oder der gerade im Sonderangebot ist oder am meisten kostet, sondern ich gucke immer, dass der Kunde einfach den Wein kriegt, der ihn am ehesten zufriedenstellt oder glücklich macht vielleicht sogar. Dann ist es halt super. Und wenn das gut läuft, dann kommt er vielleicht irgendwann mal wieder, freut sich und kauft ein paar Flaschen mehr oder probiert mal was Neues aus. Und das ist so eine Art Slow-Buying-Ansatz, also anders als der Supermarkt. Wir verkaufen vielleicht langsamer und weniger, aber dafür einfach gezielter, fundierter, besser. Und ein Kunde, der das halt zu schätzen weiß, der kommt irgendwann wieder und bringt vielleicht noch Freunde mit oder empfiehlt uns weiter. Und so hast du halt dann diese schöne Mundpropaganda und das ist, wie ich finde, immer noch das nachhaltigste Marketing.
Ihr macht auch das eine oder andere Wein-Event. Während wir hier sitzen, kocht in der Nachbarstube ein Koch für das nächste Event.
Ja.
Möchtest du darüber ein bisschen was sagen? Ihr habt doch offene Weinproben, habe ich gehört. Was bietet ihr da an?
Vor Corona war es so, wir hatten in der Regel einmal im Monat am ersten Samstag eine offene Verkostung, quasi eine offene Weinprobe, wo wir dann zu einem Thema 5-6 Flaschen aufgemacht haben und die kann dann jeder einfach kostenlos probieren, sich einen Eindruck machen. Dann machen wir noch private Weinproben. Man kann uns also auch buchen. Und dann, das mache auch ich sehr oft. Dann können dann Leute die rufen dann meistens an oder schreiben eine E-Mail und sagen, ja, so und so viele Personen, dann und dann passt das. Und dann sagen wir, ja, passt. Dann überlegen wir uns ein Konzept, ein Thema. Und dann machen wir manchmal noch Häppchen dazu oder kleine Speisen. Und das geht dann so 2-3 Stunden. Hier hinten im Veranstaltungsraum, wo wir jetzt gerade sitzen, hier machen wir dann so diese großen Weinmenüs, weil mein Chef ist ja auch leidenschaftlicher Koch. Der liebt eigentlich alles, was irgendwie mit Kulinarik zu tun hat. Und im Zuge dieser Weinmenüs machen wir dann natürlich auch immer Weinproben und erklären auch unsere Weine. Also meistens ist das auch eine Plattform für unsere Weine. Manchmal machen wir aber auch einen Länderschwerpunkt. Also wir haben hier schon zum Beispiel mal eine USA-Probe gemacht. Da haben wir so ein bisschen kalifornische Weine vorgestellt, Weine aus Oregon und Washington, weil sich das der Kunde so gewünscht hat.
Ja, sehr spannend. Ja. Ich denke, bei diesen Wein-Events wird dann auch ein Blick in die Ahnengalerie geworfen, noch ein bisschen Retrospektive.
Gibt's immer anerkennende Blicke, ja.
Ja, wunderbar. Aber das zeigt ja auch, dass Wein ja nicht etwas ist, was ich kaufe und zu Hause öffne. Kann man auch machen. Aber Wein bringt ja in der Regel Menschen zusammen und schafft Emotionen und Erlebnisse. Und das kommt ja bei deinen Schilderungen auch nochmal ganz klar heraus.
Ja.
Kai, es gibt ja immer mal wieder neue Weintrends. Ich hatte den Eindruck, in den letzten paar Jahren ist der Sauvignon Blanc mega steil gegangen. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Wer setzt Weintrends und wie schlägt das bei euch auf?
Sauvignon Blanc gibt es schon ziemlich lange in der Pfalz. Und der Sauvignon Blanc trifft, glaube ich, gerade einen Nerv der Zeit, weil die Leute es sehr gerne leicht mögen, fruchtig und trocken. Also in der Regel trocken heißt dann nicht trocken-trocken, sondern so modern trocken. Da ist dann schon ziemlich viel Restzucker
drin. Moderne Trockenheit.
Ja.
Klingt nach Klimawandel.
Ja, das passt auch da voll rein gerade in das Thema, genau.
Okay, moderne Trockenheit.
Man scheut sich so ein bisschen vor feinherben oder halbtrockenen Weinen. Aber die trockenen Weine, die sind eigentlich nicht wirklich trocken. Die sind so an der Grenze zu halbtrocken. Das machen die Winzer dann auch schon ganz bewusst. Und das funktioniert halt einfach sehr gut. Also viele Leute mögen das einfach sehr, sehr gern, weil es scheinbar ein bisschen schick ist, trocken zu trinken, aber trotzdem ganz viel Frucht dabei zu haben. Der Sauvignon Blanc, den kann man halt auch unterschiedlich ausbauen. Da kannst du dann einmal diesen etwas grasigen grünen, fast mineralischen Sauvignon Blanc machen oder halt so einen, der in die exotische Richtung geht, so Richtung Maracuja, Passionsfrucht halt, ne? Sehr expressiv. Und das ist halt für viele sehr verlockend, verführerisch. Und der hat nicht so viel Säure, meistens zumindest, wie jetzt ein Riesling. Und ich denke, deshalb trifft er so ein bisschen aktuell den Nerv der Zeit. Und das ist irgendwie so ein bisschen en vogue einfach. Sauvignon Blanc klingt einfach auch cool, klingt schick.
Kosmopolitisch.
Total, ja. Und deshalb passt das, glaube ich, gerade. Ja, also die Pfalz generell, kann man sagen, ist da sehr, sehr dynamisch und sehr flexibel, was das angeht. Und jetzt habe ich aber den Eindruck, was immer mehr kommt, sind so trockene Muskateller, Scheurebe, weil das auch schöne einheimische Alternativen sind zum Sauvignon Blanc. Also,
das heißt, die Scheurebe ist der neue Trendsetter? Oder wo siehst du den nächsten
Weintrend? Ich will mich da nicht festlegen.
Vielleicht werden ja auch die Trends geboren in eurer Weinhandlung.
Ja, vielleicht ist es ja der Wermutwein. Und auf jeden Fall, was jetzt, sage ich mal, den reinen Wein angeht, was halt nie irgendwie Gefahr läuft, unterzugehen, ist Riesling. Riesling ist einfach, wie ich finde, immer noch der König. Solange es die Riesling-Schorle gibt, wird es auch Riesling geben.
Solange es den Pfälzer gibt, wird es die Riesling-Schorle geben.
Ja, auf jeden Fall. Den Pfälzer wird es immer geben, ganz bestimmt.
Dorst und Konsorten hast du gerade genannt und dass ihr selbst Wein macht.
Ja.
Ich habe auch etwas von Flying Winzern gelesen.
Mhm.
Kannst du darüber was erzählen? Was ist das?
Das geht um meinen Chef, Stefan Dorst. Dem gehört die Weinhandlung jetzt seit 24 Jahren. Der ist aber schon Winzer gewesen vorher und hat bei verschiedenen Betrieben gelernt und war immer viel im Ausland. Und der hat dann halt so für sich irgendwie mit der Zeit festgestellt, ja, er kann ja als Weinberater arbeiten, weil er selber kein eigenes Weingut hat in dem Sinne. So ist seine Philosophie eigentlich, er berät andere Weingüter. Im Moment ist er in Spanien und in der Schweiz tätig und hat noch ein paar kleinere Engagements hier in der Pfalz und in Deutschland. Und nebenbei, um sich so ein bisschen auszutoben und seine eigene Philosophie umzusetzen, hat er halt Dorst & Konsorten gegründet, wo er dann mit befreundeten Winzern so kleine Weinprojekte realisiert. Und das ist jetzt mittlerweile zu, ja, ich glaube, das sind um die 20 Weine, die da entstanden sind. Und manche sind halt dann so gut gelungen und so beliebt, dass wir die halt dann jedes Jahr neu auflegen. Aber in der Regel sind das nicht viele Flaschen. Also das sind dann manchmal auch nur 400 Flaschen, manchmal sind es 800.
Ganz exklusiv, ja.
Ja, das ist so eine kleine handwerkliche Linie, wo wir halt auch dann die volle Kontrolle haben über den Prozess und da sehr viel justieren können und spielen können. Wir füllen alles selber ab. Oft wird auch selbst verkorkt, dann ab und zu noch gewachst. Wir etikettieren das alles selbst und wir vertreiben es eigentlich auch selbst über die Weinhandlung. Also die Weinhandlung ist sozusagen das Dorst und Konsorten Hauptquartier, Vertriebsbasis, wo wir halt dann die ganzen Weine unter die Leute bringen.
Jetzt habe ich natürlich auch Lust, was zu probieren, Kai. Wir haben hier drei ganz besondere Flaschen auf dem Tisch.
Mhm.
Ich habe gelesen, dass ihr vor kurzem im Spiegel auch aufgetaucht seid, ja, für einen Wermut.
Sind wir auch ganz.
Wenn ich Wermut höre, dann denke ich an die sortierte Schnapsbar meines Großvaters.
Ja.
Aber ihr habt nun drei ziemlich spannende Flaschen, die Meerwut heißen, auf, ja, dem Tisch. Was haben wir da vor uns, Kai? Erzähl mal.
Ja, also wir kennen ja alle Martini. Und Martini ist halt ein Wermutwein. Das ist eigentlich ein ganz normaler Wein, der mit Kräutern aromatisiert und dann noch mit Alkohol verstärkt wird, was ihn letztendlich konserviert und haltbar macht und natürlich auch noch das Aroma verstärkt. Ja, und wir haben uns gedacht, beziehungsweise Stefan, der macht den jetzt seit 6 Jahren, den Meerwut Wermutwein, dass er halt, dass wir einfach einen gescheiten Wermut mal wieder machen, weil das in Deutschland gar nicht stattfindet. Also es gibt es ja eigentlich gar nicht oder gab es vor 6 Jahren nicht wirklich. Und inspiriert wurde er vor vielen Jahren in Spanien über sein Engagement bei der Venta d'Auber, wo auf dem Land noch ziemlich viel Wermut getrunken wird. Und nach anfänglicher Skepsis, was das Gebräu denn jetzt ist, weil die schmeißen da halt in den Wein alles Mögliche rein, also vor allem die Kräuter, die da wachsen, Wurzeln und so. Und irgendwann hat er halt mal probiert und war ziemlich begeistert und dann war ein bisschen die Idee geboren, das selber mal auszuprobieren. Und es gibt ja ziemlich viele Wermutspielarten. Es gibt weißen Wermut, der trocken ist. Es gibt Rosé-Wermut, Rot, es gibt Süßen und hauptsächlich wurde der früher in der Bar verwendet. Also es gibt ein paar Cocktails, für die brauchst du einfach Wermut. Naja, und der ist jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen verschwunden, also zumindest bei uns in Deutschland, weil bei uns gibt es ja auch keine klassische Aperitif- oder Digestivkultur. Und wir wollten das so ein bisschen aufgreifen, also wir wollten eigentlich den Aperitif wieder neu entdecken. Und Stefan hat dann rumgetüftelt und hat quasi einen Wermut kreiert, der eine ganz eigene Stilistik hat. Und zwar bringt er alle Stile so ein bisschen zusammen. Also wir wollen jetzt nicht 4 verschiedene machen, sondern einen, der so ein bisschen komplett ist, der weder trocken noch süß ist, der weder rot noch weiß ist, sondern der ist orange einfach. Das ist so ein schönes Mahagoni-Bronze-Orange. Und er ist halt einzigartig. Also deshalb würde ich mal sagen, du probierst einen Schluck und machst dir dein eigenes Bild.
So. Wie viel Alkoholprozent reden wir?
Der hat jetzt 18.
Mhm.
Und wir lesen die Trauben, das ist Grauburgunder, Weißburgunder und Spätburgunder, die lesen wir vollreif, also hochreif. Möglichst mit viel Öxle, weil die dann natürlich erstmal viel Zucker haben und zweitens eine ganz intensive Aromatik entwickeln. Und das Ganze kommt dann meistens ins große Holzfass. Darf da vergären, wird nicht geschwefelt, also darf oxidieren. Und dann kommen dann die Kräuter dazu. Und das sind so, ich glaube, um die 20 Stück. Und unter anderem Galgant, Vanille, Süßholz, Engelswurz, wow. Idris, glaube ich noch. Also allerhand Gewürze und Kräuter.
Mhm.
Und die dürfen dann in dem Wein mazerieren. Das ist quasi.
Was heißt das?
Die werden da sozusagen einfach wie in so einem kalten Tee, zieht das dann in so einem Beutel und die Aromen werden ausgelaugt, gehen in den Wein über und je länger man das macht und je mehr man nimmt, desto intensiver wird es natürlich. Also der kann schon mal 1, 2, 3 Jahre, je nachdem, im Holzfass liegen. Und so auf Eis, im Sommer auf Eis mit ein bisschen Zitronensaft, ist es halt ein herrlicher Aperitif, der sehr erfrischend ist, aber gleichzeitig auch super intensiv.
Aber jetzt, Kai, habe ich richtig Lust, das auszuprobieren. Also schon die Farbe ist echt überwältigend.
Also die wichtigste Zutat hatte ich natürlich vergessen, ne? Das Wermutkraut. Das ist ja eigentlich geschmacksbringend, weil das bringt diese Bitternis rein.
Richtig, ja. Das kennt man auch, ne?
Ja, vom Absinth zum Beispiel, ne? Du merkst, es ist sehr intensiv.
Mhm.
Dazu kommen dann halt diese Trockenfrüchte.
Oh, das riecht so ein bisschen wie so ein Christstollen. Das hat
ja,
richtig was Weihnachtliches.
Total.
Also Frucht und.
Ich sage auch immer gerne, das ist wie so ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt.
Wow.
So, du läufst vorbei an den Schmalzkuchenständen, am Waffelstand und dann am Bonbonstand. Wo dann auch so ein bisschen diese kräutigen, würzigen Noten reinkommen.
Super würzig, aber auch ganz arg fruchtig, ne? Wow, total spannend.
Ja.
Stoßt man da auch an eigentlich?
Ja, klar. Also wir haben den jetzt einfach ganz klassisch in ein Weinglas geschenkt. Und da schmeißen wir dann auch meistens die Eiswürfel rein und ein bisschen Zitrone.
Ist auch Platz, ne? In dem Großen, wenn man es ein bisschen ausgarnieren möchte.
Richtig, ja. Und jetzt bei heißeren Temperaturen im Sommer gerne auch mit Ginger Beer, nicht Ginger Ale, Ginger Beer, weil das hat Kohlensäure und ist spritziger und schärfer und ein bisschen frischen Ingwer.
Als Long Drink. Jetzt bin ich gespannt. Wow.
Jetzt kommt halt so natürlich der Alkohol durch, weil er ein bisschen wärmer ist. Also wir können ihn auch nochmal auf Eis mit ein bisschen Zitronensaft probieren.
Du sagst, es ist 18%?
Mhm. Schlanke 18, ja. Ist halt auch gefährlich. Also man trinkt davon dann schon, wenn man in Laune ist, mal 2-3 Gläser locker weg. Und wenn man dann aufstehen will, merkst du es halt schon, ne? Weil er nicht so schmeckt einfach.
Welche Früchte schmeckt man daraus?
Mhm.
Sieht so nach Orange aus, liegt aber wahrscheinlich an der Farbe.
Ja, ich finde so ein bisschen Grapefruit, aber auch Datteln und Rosinen, so getrocknete Früchte, Aprikose getrocknete. Ja, und das Ganze wird dann halt so getragen von dieser dezenten Süße und zusammengehalten von den ganzen Kräutern. Also ist so auf vielen Ebenen, finde ich, sehr, sehr vielschichtig, findest du da halt ganz viele spannende Aromen.
Du hast uns auch noch die zweite Wermutflasche bereitgestellt. Ja. Etwas kleiner, mit einem anderen Farbton. Scofflaw. Um was handelt es sich da? Das ist der kleine Bruder.
Der Scofflaw ist tatsächlich unsere neueste Kreation. Das ist der Scofflaw ist eigentlich ein Cocktail aus der Prohibitionszeit, wo Alkohol verboten war. Und die waren dann ganz pfiffig und haben einfach dem Alkohol mit Fruchtsaft, in dem Fall ist es Granatapfelsaft, ein unschuldiges Kleid gegeben. Das sieht ja aus wie ein, letztendlich sieht es aus wie ein, eigentlich wie ein Granatapfelsaft, ne? Oder wie ein Fruchtsaft, ein roter. Und damit hat man den quasi kaschiert, den Alkohol, auch durch die Süße. Und so haben sie halt den Oberen, die dieses Gesetz erlassen haben, so ein Schnippchen geschlagen. Und Scofflaw heißt eigentlich Gesetzesverspotter.
Stimmt, ja. Ja. Alle, die in Englisch aufgepasst haben.
To scoff a law, ja. Und wir haben dann einfach unseren Meerwood genommen, unseren Meerwood Grand Luxe. Das ist quasi die Turbo-Version von dem Meerwood Classic, den wir gerade probieren. Und hat ihn mit Roggenwhisky und Granatapfelsaft zum scoff a law gemacht. Und den haben wir jetzt einfach mal auf Flaschen gefüllt. Also wir haben quasi einen in die Flasche gefüllten Cocktail, weil die wenigsten Leute haben halt alles, alle drei Zutaten zu Hause.
Wunderbar, dann probieren wir doch mal diesen Gesetzesbrecher. Okay, alkoholisch auf jeden Fall.
Das ist jetzt der Roggenwhisky. Der hat halt ein bisschen mehr Würze. Der ist ein bisschen kraftvoller als ein normaler. Und der Granatapfelsaft ist auch ganz naturbelassen, unfiltriert und ist jetzt nicht so super kitschig süß.
Mm-mm, überhaupt nicht, aber auch würzig, aber so dieses Rote, diese rote Beere, das schmeckt man schon. Also ja. Der mehr rote Beeren mag und auch bitter, das Bittere schätzt.
Bei bitter ist auch so ein bisschen ein unterschätzter Geschmack. Also bitter wird wirklich wenig getrunken. Gerade getrunken, auch beim Essen haben wir wenig bitter, obwohl bitter ja eigentlich gesund bedeutet in der Regel. Und sich sehr, sehr gut ergänzt mit süß zum Beispiel. Und da wollen wir, in die Kerbe wollen wir auch reinhauen. Weil es ja auch immer diesen Anklang hat. Wermut war ja früher auch eigentlich Medizin. Richtig entstanden ist er ja in den ganzen Klöstern.
Das kommt aus der Klostermedizin.
Eigentlich schon, ja, aus dem Mittelalter. Aus dem späten Mittelalter auch. Die haben das zur Behandlung eingesetzt. Ich meine, wir benutzen ja auch Kräuter zur Heilung und Behandlung. Und es ist ja nichts anderes als letztendlich ein Konzentrat davon.
Ja, ist ja wunderbar, den Gesundheitsaspekt mit dem Genussaspekt zu verbinden. Was kann es Schöneres geben?
Richtig.
Wunderbar. Kai, wo finden wir die Weinhandlung am kleinen Platz?
Wir sind am kleinen Platz 3. Das ist tatsächlich ein kleiner Platz, aber es ist mehr ein Parkplatz. Also dürft euch nicht wundern, wir sind etwas versteckt. Wenn man auf dem Marktplatz steht, geht man also Richtung Sigafredo, 5 Bäuerlein. Dann biegt man kurz ab um die Kurve, Da ist man schon am kleinen Platz und dann geht man ganz bis zum Ende und dann sind wir auf der rechten Seite.
Also mitten im Zentrum.
Genau.
Und findet man euch auch online?
Ja, wir haben einen Webshop sogar. Also bei uns kann man auch online die Weine bestellen. Genau. Also wir sind relativ leicht zu finden. Wir haben auch eine Facebook-Seite.
Kai, dann danke ich dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Interview.
Ich danke dir.
Es war richtig großartig, in eure Weinhandlung mal reinzustöbern. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen die Ahnengalerie durchforsten. Alles
Gerne,
Gute.
Lass dir Zeit.
Und bis bald.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.